Inforadio Podcast.
Bei runden Geburtstagen, wie vor 4 Jahren, als der 60. gefeiert wurde, mangelt es nicht an guten Wünschen. Dann werden die Errungenschaften des kleinen Landes lobend erwähnt. Israel, ein Staat, der an Wunder grenzt, oder heiliges, verrücktes Land. Trifft beides zu. Ebenso, dass der Gruß Shalom Aleichem, Friede sei mit euch, noch immer mehr Wunsch als Realität ist. Ansonsten aber erfahren wir über Israel meist nur etwas, wenn es um Krieg, Besatzung, Siedlungsbau geht. Wenn Israel mit seinen Problemen den Weltsicherheitsrat beschäftigt und selbst mit politisch Verbündeten heftig streitet. Wenn der Bundespräsident das Land bereist oder die Bundesrepublik U-Boote exportiert. Das eine oder andere dieser Themen werden wir sicherlich aufgreifen. Im Mittelpunkt der heutigen Diskussion aber soll das weniger bekannte Israel stehen. Der Alltag, die Menschen, die Probleme, die Diskussionen und auch das deutsch-israelische Verhältnis. Ich freue mich sehr, Yaakov Hadass Handelsmann begrüßen zu dürfen, seit März 2012, also erst seit wenigen Monaten, Botschafter des Staates Israel in Deutschland. Herzlich willkommen. Dr. Silke Tempel ist Historikerin und war viele Jahre lang Korrespondentin im Nahen Osten. Seit 2008 sind sie Chefredakteurin der Zeitschrift Internationale Politik hier in Berlin. Und wir sind gewissermaßen bei Ihnen zu Gast, denn die IP Frau Tempel wird von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik herausgegeben. Hallo und schön, dass wir heute wieder hier sein dürfen.
Hallo.
Und Yoav Sapir ist in Haifa geboren. Sie haben in Jerusalem, Wien und Berlin studiert, Germanistik und Geschichte. Seit 2006 mit Unterbrechungen leben Sie in Berlin, verdienen hier Ihr Geld als Journalist für die israelische Zeitung Maariv, als Stadtführer auch, als Übersetzer. Und haben mit anderen jungen Israelis in Berlin die Gruppe Habayit, das Haus, gegründet. Ebenfalls ein herzliches Willkommen.
Dankeschön.
Herr Botschafter, Ihre Eltern stammen aus Polen, sind aber noch vor dem Krieg nach Palästina ausgewandert. Sie selbst sind in Tel Aviv geboren, haben dort und in Jerusalem internationale Beziehungen und den Nahen Osten studiert. Seit 1983 bereits gehören Sie dem Auswärtigen Amt an. Sie waren Botschafter in Brüssel, aber auch in arabischen Staaten, zum Beispiel in Jordanien. Sie haben an den Vertretungen in Katar und der Türkei gearbeitet. Ja, jetzt auf Posten, wie man so schön sagt, in Berlin. Ein Angebot, was Sie nicht ausschlagen konnten oder was Sie nicht ausschlagen wollten?
Beides.
Beides.
Ja.
War es ein Wunsch, hierher zu kommen?
Ja, es war ein Wunsch, aber nicht zu diesem Zeit. Ich habe darüber überhaupt nicht gedacht, dass jetzt. Eines Tages vielleicht ja oder nein, das kann man nicht wissen. In unserem Beruf spielt Schicksal eine wichtige Rolle. Es gibt bei uns diese Legenden über die Leute, die nur essen gehen wollten oder in Klo gegangen sind und dann plötzlich wurden sie erwischt von jemand von der Verwaltungsabteilung und nächste Woche oder nach 2 Monaten sind sie unterwegs schon gewesen.
Also das heißt, man kann nicht wirklich planen?
Nein, man kann nicht und man soll in unserem Beruf nicht planen. Und so wie gesagt, die persönliche Geschichte, viele meiner Freunde und Kollegen in dem Außenamt wurde bei solchen Engagement zufällig mal geändert.
Ihre Eltern haben zu Hause Jiddisch gesprochen, immer dann, wenn Sie, der Sohn, nicht verstehen sollte, worum es geht. Sie haben dann an der Universität relativ schnell den ersten Deutschkurs belegt. Warum? Hatte das auch was mit Ihrer Geschichte, mit Ihrer Kindheit zu tun?
Ja, das heißt, egoistischerweise. Ich musste das Studium beenden und dann hat man uns gesagt, ja, wenn jemand noch eine andere fremde Sprache studieren möchte, dann bekommt er dafür das Kredit. Ich habe gesagt, ja, Deutsch. Ich vermute, dass ich ein schönes Wortschatz schon sowieso habe. Dann versuche ich es.
Sie haben dann auch in Wien gelernt, auch Deutsch gelernt.
Auch in Deutschland.
Auch in Deutschland. Ja. Und jetzt, bevor Sie hierher gekommen sind, haben Sie sich noch den letzten Schliff in Hamburg abgeholt, damit das Wienerische so ein bisschen weggeht?
Ja, so hat man mich gefordert. Aber dann hat man mir erzählt, dass hier in Berlin, wenn jemand mit ein bisschen Wienerisch Akzent spricht, dann ist es kein Altchinesisch, sondern es ist ein bisschen charmantisch.
Es ist sehr charmant, ja.
Ja, genau.
Silke Tempel, Sie kennen Israel seit Anfang der 80er Jahre. Ich glaube, die erste Reise ins Land war eher eine zufällige, nämlich direkt nach dem Abitur. Später waren Sie dann viele Jahre Auslandskorrespondentin dort. Und im Grunde genommen hat Sie das Land bis heute nicht losgelassen. Das heißt, Sie bereisen und beschreiben Israel immer und immer weiter.
Immer mal wieder, ja.
Immer mal wieder. Was ist so faszinierend für Sie?
Man kann so eine Art von Ländervirus, den man sich irgendwann mal eingefangen hat, nicht wirklich richtig erklären. Ich kann es vielleicht nochmal versuchen, indem ich die erste Reise beschreibe. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, unbedingt in den Orient reisen zu wollen nach dem Abitur, und ich wollte alleine reisen. Zu beiden Ansinnen hat mein Vater mal schlichtweg Nein gesagt. Nichts da. Nicht alleine in den Orient und so. Dann sage ich, dann fahre ich eben nach Israel. Das ist mir immer noch orientalisch genug, aber das ist dann vielleicht ein bisschen sicherer. Was konnte ich wissen? Ich bin Ende Mai 1982 gefahren, und am 4. Juni begann der Libanonkrieg. Also so viel zum Thema sicher. Was mich, glaube ich, immer fasziniert hat, ist diese wirklich ganz seltsame Mischung, die ja jetzt noch viel klarer wird, zwischen Stillstand, einem Konflikt, der uns, wenn ich das gleich so sagen darf, eigentlich alle innerviert inzwischen, weil wir uns fragen, wieso kriegen wir den eigentlich nicht gelöst? Das kann doch so schwer nicht sein, vor allem, weil hier eigentlich alles auf dem Tisch liegt. Und eine Gesellschaft, die ich als unglaublich dynamisch empfinde, die in einem beständigen Fluss ist, in der beständig irgendetwas passiert. Und was das Schönste ist, die ist in einer seltsam levantinischen Art auch berlinerisch. Das habe ich aber erst kapiert, als ich nach Berlin kam, weil sie unglaublich schnell ist und auch etwas ist, was man hier eigentlich so gut wie nie mitbekommen kann, weil die Nachrichtenlage einfach immer eine andere ist. Die ist unglaublich witzig. Ich habe wirklich unglaublich viele komische Alltagssituationen erlebt. Und was mich auch immer wieder fesselt, ist die wirklich ungeheure Bereitschaft, beständig zu diskutieren, sich dabei auch gegenseitig hart anzugehen, aber im Grunde genommen auch immer verzeihend zu sein. Also man kann wirklich in aller Härte diskutieren, aber es werden im Großen und Ganzen keine Freundschaften darüber zerbrechen. Und das finde ich doch recht faszinierend. Und ich finde es eigentlich immer wieder schön, jetzt fahre ich ja in größeren Abständen hin, dass es immer irgendetwas gibt, was mich wieder überrascht. Und das ist, glaube ich, so ziemlich das Beste, was man über eine Gesellschaft sagen kann.
In der Tat. Und über diesen Alltag, über den Sie gerade gesprochen haben, von dem wir hier relativ wenig erfahren, wollen wir möglichst heute auch viel erzählen. Herr Sapir, Sie haben den anderen Weg gewählt. Also Sie sind mit Unterbrechungen, habe ich schon gesagt, seit etwa 6 Jahren hier. Und Ihre Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, war keine zufällige, haben Sie mir erzählt. Sie wollten unbedingt, denn Sie haben das Interesse am deutschen Exotikum von Ihrem Vater geerbt. Erklären Sie uns, was Sie damit meinen. Was ist das deutsche Exotikum?
Die Faszination, ich sag's mal jetzt ganz verallgemeinert, aber doch fürs Böse. Mein Vater ist 43 geboren, auf der Flucht vor den Deutschen, und es hat sie dann letzten Endes bis nach Taschkent verschlagen. So konnten sie auch den Krieg überleben und dann eben Gefangenschaft durch die Briten auf Zypern, und erst mit 7 Jahren hat er eigentlich sein erstes Zuhause bekommen. Das hat er nie vergessen. Nicht nur in Bezug auf die Briten, sondern auch in Bezug auf die Deutschen. Und als Kind war der Holocaust und Deutschland immer präsent, nicht unbedingt negativ. Er hat sehr früh schon die Bundesrepublik bereist und später auch die DDR und Österreich. Mein erstes Kuscheltier war ein deutscher Affe.
Ein deutscher Affe?
Ja.
Von Steif?
Ja, eben.
Okay.
Und ja, das hat er eben mitgebracht, und das war eben so präsent, und ich wollte auch so Bücher lesen, die ich meinen Kindern vielleicht nicht so zumuten würde. Und dann später, als ich eben so einen akademischen Weg habe wählen müssen, dann habe ich mich für deutsche Geschichte und Literatur entschieden, und so bin ich dann letzten Endes auch hierher gekommen.
Das heißt, es war dann innerhalb Ihrer Familie kein Problem, dass Sie gesagt haben, ich würde gerne in Deutschland leben?
Das habe ich auch nie wirklich so gesagt. Ich habe erstens gesagt, ich möchte in Deutschland studieren, und ich habe auch die Stipendien bekommen in Österreich und dann später in der Bundesrepublik. Und erst später hat es sich eben so ergeben, dass ich inzwischen nun so lebe und meinen Lebensschwerpunkt eben hier habe. Das war zuletzt so besprochen zu Hause, vielleicht sollte ich doch wieder mal zurück in die Heimat, aber noch bin ich ja hier.
Herr Buthafter, bevor wir gleich ein bisschen genauer auf Israel schauen, auch auf die israelische Gesellschaft, mit ihren Problemen, mit ihren Wünschen, mit ihren Herausforderungen, welches Bild nehmen Sie denn hier in Deutschland wahr, welches Bild wird über Israel gezeichnet und was fehlt Ihnen vielleicht auch daran?
Was uns fehlt eigentlich ist die Tatsache, dass wenn man über Israel redet, konzentriert man immer über dieses politische Aspekt, und es gibt eine gewisse Nachlässigkeit über die anderen Aspekte. So wie Dr. Tempel gerade jetzt gesagt hat, was Sie fasziniert hat, war diese zwei vielleicht widersprüchlich, aber die sind überhaupt nicht widersprüchlich, diese zwei Aspekte. Von einer Seite diese unlösbar vielleicht Konflikt, und auf der anderen Seite die lebendige Gesellschaft, die dort existiert. Und leider ist es auch in Deutschland, dass am meisten redet man und zeigt man nur diese politischen Aspekte. Wenn jemand ein allgemeines Bild über Israel haben möchte, dann kann man nicht diesen Aspekt nachlassen.
Das heißt, Frau Tempel, auch aus Ihrer Erfahrung noch als Auslandskorrespondentin, war es denn für Sie damals problematisch, zum Beispiel Alltagsgeschichten unterzubringen? Gab es da gar kein Interesse dran?
Das ist manchmal einfach auch ein Platzproblem. Also Nahostkorrespondenten, zumal wenn Sie, ich war von 1993 bis 2003 hauptsächlich da. Ich hatte also eine wirklich wilde Zeit, das fing mit Oslo an und ging dann in die zweite Intifada. Es war eigentlich beständig was los, im Positiven wie im Negativen. Und nun besetzt man als Korrespondent dort vor Ort ohnehin schon relativ viele Seiten im Auslandsressort. Und irgendwann mal sagen die, was anderes interessiert uns jetzt eigentlich gar nicht, die anderen Länder müssen auch mal drankommen. Also das ist ein bisschen ein Besetzungsproblem, aber ich glaube schon auch, dass es ein Auffassungsproblem ist. Wir gucken gerne in dieses Land nur als das Land des Konflikts, weil wir damit ja auch so viel verbinden. Ich meine, dieser Nahostkonflikt hat sich durch sämtliche großen ideologischen Konflikte durchgezogen. Der war ein kalter Kriegskonflikt, plötzlich ist er ein Globalisierungskonflikt, plötzlich ist er ein Konflikt der Kulturen und von all dem mag was drin sein und ist es auch, aber es hat so viel besetzt und da bleibt wenig Raum übrig, auch mental, auch ganz oft in den Redaktionen zu sagen, wir möchten diese Gesellschaft eigentlich auch ein bisschen besser verstehen.
Was sind Ihre Erfahrungen, Herr Sapir, was wissen wir voneinander, also was wissen Deutsche über Israel, was wissen Israelis über Deutschland?
Ich glaube, die Kenntnisse über Deutschland sind in Israel wesentlich tiefer als in Deutschland über Israel. Und wie es der Herr Botschafter schon gesagt hat, in Deutschland gibt es eben die Tendenz, sehr stark auf den Konflikt zu fokussieren, während in Israel die Gesellschaft sich sehr offen zeigt für allgemeine Fragen, was Deutschland betrifft, wie die Teilung und so weiter. Also nicht nur mit dem Schwerpunkt Holocaust natürlich auch, aber auch schon eben jenseits dieser Frage. Und insofern versuche ich auch zum Beispiel hier in Deutschland in Zusammenarbeit mit den anderen in unserer Gruppierung, die wir gesagt haben, Habayit heißt, eben daran zu arbeiten, dass wir auch noch die anderen Aspekte nach Deutschland bringen, wie israelische Kultur und Literatur und so weiter, Theater, damit das deutsche Publikum auch sowas mitbekommt aus
Israel.
Also
auch ein Stückchen mehr Alltag quasi, Stückchen mehr Normalität.
Genau.
Frau Tempel, noch mal kurz zu den vielen jungen Israelis in der Stadt. Für Sie auch eine nachvollziehbare Entwicklung, dass es diesen Hype um Berlin gibt?
Ja, weil Berlin ist einfach eine coole Stadt. Und das kann ich schon verstehen, warum die Israelis nach Berlin kommen. Weil ich glaube wirklich, das meinte ich vorhin, die israelische Gesellschaft hat in manchen Teilen so etwas ungeheure Berlinerisches. Also schnell und auch mal unhöflich und nicht unbedingt sehr zuvorkommend. All das, was man in Berlin so zu schätzen lernt, das gibt es auch in Israel oder ist auch dort sehr ausgeprägt. Und dann hat Berlin einfach einen riesengroßen Vorteil. Wenn man sich in Europa aufhalten will, dann ist im Grunde genommen Berlin die formidabelste Stadt, weil die kann man sich leisten. Man kann nicht einfach mal nach Paris gehen und dann irgendwo am Stadtrand wohnen. Ich meine, die Mietpreise in Paris sind wahnwitzig im Grunde genommen. Das Gleiche gilt für Madrid oder London. Das sind natürlich auch coole Städte, aber die sind nicht so lebbar wie in Berlin. Und dann kommt noch ein bisschen was dazu, was ich immer wieder erstaunlich finde. Israelis haben diese seltsame Mischung aus hochgradigem Individualismus und Rudelbildung. Das heißt, wenn irgendwo Israelis hingehen, dann dauert das meistens nicht lange und andere Israelis folgen nach, weil der Buschfunk so wahnsinnig gut funktioniert. Und dann kommt diese Sehnsucht nach einer Israeliness in der Ferne. Deswegen wundert mich das nicht, dass es Habayit gibt. Und Berlin hat natürlich auch diese Mischung, die, glaube ich, wirklich sehr anziehend ist. Es gibt unglaublich viele Israelis und das wird von Deutschen oft nicht ganz verstanden, die sich wirklich zutiefst, und Sie haben das ja gesagt, für die deutsche Geschichte interessieren. Und ich sage jetzt mit Bedacht interessieren, weil dieses Interesse sehr oft schon hier verstanden wird, als wäre es ein Vorwurf, als würde man immer über die Geschichte reden wollen, als ging es immer um Schuld. Ich habe das immer so empfunden, dass es um Verstehen geht, dass man auch vor Ort sein will. Keine Stadt ist so von Geschichte geprägt wie Berlin, in allen großen Gebäuden, vom Reichstag bis. Und trotzdem ist sie unglaublich weltoffen.
Ich bedanke mich erstmal für diese erste Runde. Wir unterbrechen jetzt kurz für die Schlagzeilen und sprechen dann über den Alltag im Heiligen Land. Als im Sommer vergangenen Jahres vor allem junge Leute in Israel auf die Straße gingen und demonstrierten, war das Erstaunen auch in Deutschland groß. Innerhalb weniger Wochen forderten bald Hunderttausende mehr soziale Gerechtigkeit. Denn trotz hervorragender Wirtschaftsdaten ist in Israel die Schere zwischen Arm und Reich in den letzten Jahren immer größer geworden. Jeder vierte Israeli lebt unter der Armutsgrenze. Vom Aufschwung hat bisher nur eine kleine Oberschicht profitieren können. Forum Die Botschafter-Matinee, heute zu Gast Yaakov Hadass-Handelsmann, der Botschafter Israels in Deutschland, Sicke Tempel, Chefredakteurin der Zeitschrift Internationale Politik, und Joach Sapir, Journalist und Mitbegründer von Habayit, das Haus einer Gruppe junger Israelis in Berlin. Herr Botschafter, hierzulande, sag ich, war die Überraschung groß, als die Proteste in Tel Aviv und anderswo begannen, aber in Israel selbst auch. Der Schriftsteller David Grossmann fragte damals in einem Essay: Wo waren wir die ganze Zeit? Wie konnten wir es zulassen, dass unsere Regierung Gesundheit und Bildung zu Luxusgütern gemacht hat? Wie kann es sein, dass wir Arme und Hungrige jahrelang abgedrängt haben? Er hat noch viele weitere Fragen aufgeworfen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Wo war die liberale, die weltoffene Mittelschicht?
Tatsache ist, dass die Leute, die das organisiert haben, die kommen nicht aus der Unterschicht, die arme Leute, sondern die kommen aus den Reihen von denjenigen, die schon am meisten Arbeit haben und intellektuelle Hochbildung, ihre eigene Eigentum schon beherrschen, und sie versuchen immer, ihre soziale Position zu verbessern.
Na gut, Sie sagen, das sind nicht gerade die Ärmsten, die da auf die Straße gegangen sind. Das mag ja sein, aber offenbar haben Sie ja doch einen Nerv getroffen für eine bestimmte Stimmung in der Gesellschaft, weil sonst wäre auch so eine kleine Gruppe, die angefangen hat, in der Mitte von Tel Aviv mit Zelten, sich da bemerkbar zu machen, sonst wäre so eine Demonstration von mehreren Hunderttausend nach wenigen Wochen ja nicht zustande gekommen. Das heißt, da ist ja doch was erkannt worden, was als Stimmung offenbar in der Gesellschaft ja auch schon länger da war, nur eben keiner Möglichkeit der Artikulation gefunden hat.
Ja, kann schon sein, aber so gesagt, die Leute sind nicht bereit mehr, unter diesen Bedingungen weiter zu leben oder zu machen. Und meiner Meinung nach ist es eine Zeichnung von Gesundheit. Das heißt, die Gesellschaft ist gesund, die versucht immer, ihre Position zu verbessern. Übrigens, in der arabischen Welt hat man das was anders interpretiert. Man hat gesagt, ja, jetzt kommt die Revolution auch in Israel, und wie schwach die israelische Gesellschaft ist, wenn sie an die Straße rauskommen, um über ihre Lage zu demonstrieren.
Wir sehen also das war nicht der arabische Frühling, das war der israelische Sommer, über den wir sprechen.
Sommer, und die Regierung hat es verstanden. Es bedeutet nicht selbstverständlich, dass ab heute dann wird es alles anders sein. Nein. Leider, nein. In einer Art und Weise zu behandeln, dass die sind zufrieden und auch die Politiker sind zufrieden. Die Beweise dafür ist die Tatsache, dass vor wenigen Wochen wurden diese Demonstranten erneut. Und das war nur das Introduction für den Sommer. Und in Sommerzeit, wenn die Regierung bis dann ihre Forderungen nicht beantwortet und das selbstverständlich nicht möglich ist.
Gut, aber Frau Tempel, lassen Sie uns noch mal ein bisschen versuchen zu analysieren, warum über Jahre eigentlich sowas wie Apathie. Also es gibt unterschiedliche Deutungen. Einige Experten sehen ein großes Hauptproblem der israelischen Gesellschaft in dieser sich immer weiter zersplitternden und zerspaltenden. Also ich sag mal, Orthodoxe hier, Säkulare da, Arme hier, Reiche da. Man kann diese Liste fortsetzen, Araber hier, Juden da. Also das heißt, es gibt wenig oder es gibt immer weniger Zusammenhalt. Es gibt immer mehr Gruppen, die sich voneinander trennen und dann auch wirklich einfach innerhalb dieser Gesellschaft nicht mehr viel miteinander zu tun haben. Würden Sie dieser Deutung folgen?
Nicht ganz. Also ich fand die Proteste deshalb interessant, weil Sie was ausgedrückt haben. Ich habe mich 20 Jahre schon gefragt, wann kommt das eigentlich endlich? Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt eine Mittelschicht in Israel, und das ist natürlich typisch, dass es eben genau die waren, die in den Straßen kampiert haben, die unter einem enormen Druck steht, die die Hauptlasten und die Hauptverantwortung in dem Staat trägt, die die Hauptsteuerzahler sind, die den Wehrdienst leisten und die mit Gruppierungen konfrontiert sind, die im Grunde genommen profitieren. Und da gehört natürlich die Ultraorthodoxie dazu. Und ich sage jetzt mit Bedacht die Ultraorthodoxie, weil das nochmal was anderes ist als moderne Orthodoxe, die im Arbeitsleben integriert sind und so weiter und so weiter. Wie religiös die sein wollen, ist deren Privatsache. Ultraorthodoxie ist was anderes, weil die sich diese wunderbare Art ausgesucht haben, auf der einen Seite den Staat abzulehnen, aber dann dessen Sozialleistungen zu kassieren, was natürlich à la longue keine besonders, jetzt sage ich das schreckliche Wort, nachhaltige Angelegenheit ist. Und auf der anderen Seite ist eine Gruppierung, die während der Proteste nicht angesprochen worden ist, die aber eigentlich ein bisschen wie der weiße Elefant im Raum stand, und das sind natürlich die Siedler, die seit 40 Jahren Subventionen kassieren, und zwar aus allen möglichen verschiedenen Bereichen für ein politisches Projekt, das ich, wenn ich es jetzt ganz offen sagen darf, für mindestens kontraproduktiv, wenn ich komplett schwachsinnig halte. Und die Wohnpreise genießen durch die Subventionen, da können die Tel Aviver wirklich nur noch zynisch lachen, weil die Immobilienpreise in Tel Aviv und anderen Orten an der Küste einfach so enorm hoch sind, dass das natürlich ausgedrückt worden ist in: Wir haben eigentlich keinen bezahlbaren Wohnraum mehr und deswegen kampieren wir auf einem der schönsten Boulevards in Tel Aviv, nämlich dem Rothschild Boulevard. Israel war eine sehr egalitäre Gesellschaft, bis eigentlich in die späten 80er Jahre hinein.
Ja, aber Sie sagen auch wahr. Also
war,
das heißt, genau,
war.
Da ist ja
es
was
hat
passiert.
Sich wirklich aufgelöst. Das ist vielleicht auch gar nicht so ganz schlecht so, wenn eine Gesellschaft pluralistischer wird, aber man darf einfach immer nicht vergessen, die israelische Gesellschaft besteht aus, Meir Shalev nennt das immer Stämme, das ist eigentlich eher eine Tribal Society, in der man arabische Israelische oder palästinensische Israelis, wie sie sich auch selber nennen wollen, ultraorthodoxe, orthodoxe, säkulare, sephardische, aschkenasische, Stadtland, Jerusalem, Tel Aviv. Es gibt wirklich zahlreiche Gruppen, russische Neuanwanderer, die schon gut absorbiert sind, solche, die nicht sind, äthiopische Einwanderer, die große Schwierigkeiten haben. Also man könnte die Liste endlos fortsetzen. Nun habe ich da immer großes Vertrauen, weil es wirklich eine lebendige Gesellschaft ist, die solche Konflikte auch austragen kann. Aber diese Konflikte sitzen auch sehr tief. Mhm. Und das zusammengenommen mit dem sozialen Druck und dem wirtschaftlichen Druck, der noch kam, das musste sich irgendwann mal Bahn brechen. Und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass es inzwischen sehr offen angesprochen wird. Also Tzipi Livni, die ja früher mal die Chefin von Kadima war und Außenministerin, hat es während der Rede im Februar in einer Deutlichkeit ausgesprochen, in der ich das noch nie gehört habe, der sie gesagt hat: Was wollen wir eigentlich sein? Wollen wir eine Gesellschaft sein, in der wir noch definieren können, was soziale Gerechtigkeit ist? Wollen wir eine Gesellschaft sein, in der bestimmte Gruppierungen eben es vollkommen klar finden, dass es ein säkulares Rechtssystem ist und andere Gruppierungen finden, dass der Rabbiner die rechtlichen Dinge entscheidet? Wollen wir eine Gesellschaft sein, in der der eine Teil der Gesellschaft eigentlich alle Verantwortung übernimmt und die Lasten trägt und die anderen eigentlich profitieren? Nein, das wollen wir alles nicht. Und in der Deutlichkeit habe ich es noch nicht gehört. Mhm. Und da ist etwas aufgebrochen, was ich glaube, was sehr gut ist, dass es endlich aufgebrochen ist.
Sie haben jetzt gerade gesagt, und die Frage würde ich gerne an Herrn Zapir noch mal weitergeben. Sie haben gesagt, das ist für Sie auch Ausdruck einer sehr lebendigen Demokratie, die eben in unterschiedliche Richtungen strömt. Die Frage ist nur, wie viel hält dann so eine Gesellschaft auch aus? Also sozusagen, gibt es etwas Einendes? Gibt es so etwas wie eine Identität? Oder, Herr Zapir, gibt es eher ein Mosaik von sehr verschiedenen Identitäten, genau auch aufgrund der Geschichte, aufgrund der sehr unterschiedlichen Stämme, hat Frau Temple es genannt, aufgrund von sehr unterschiedlichen Völkern, die da einfach auch zusammenleben. Es sind 140 Nationen, die in Israel ein Zuhause gefunden haben.
Das würde ich nicht so sagen. Eine Nation, nämlich die jüdische Nation, aus sehr unterschiedlichen Ländern und Vorgeschichten eben. Die Gesellschaft an sich ist natürlich sehr heterogen, aber ich glaube, die hält ganz kräftig und mutig zusammen. Denn das jüdische Narrativ hält sie eben zusammen. Ich würde allerdings in manchen Punkten gerne doch widersprechen, was eben den Sommerprotest vom letzten Jahr angeht. Erstens glaube ich, es war eben nicht ein Protest. Und ich habe gewisse Schwierigkeiten mit diesem Begriff von eben dem Protest. Ich glaube, das waren Proteste von verschiedenen Menschen, verschiedenen Gruppen. Da gab es Menschen von links, von rechts, da gab es Menschen, die gegen die Siedler sind, da gab es auch die Siedler selbst und es gab Menschen, die gegen die Ultraorthodoxen waren. Die Ultraorthodoxen selbst, die haben sich nicht stark beteiligt, zwar an den Protesten, aber man darf nicht vergessen, die leben unter sehr armen und man könnte auch sagen, vielleicht armseligen Bedingungen. Zweitens, ich glaube, wenn wir bedenken, wie das eigentlich alles losgegangen ist, nämlich ausgehend von hohen Lebenskosten in puncto Häuser und Immobilien und Wohnungen eben im Raum Tel Aviv, sonst wo eben weniger, aber vor allem in Tel Aviv. Das hat sehr viel mit Politik zu tun, aber vielleicht nicht unbedingt gegen die Siedler, denn Tel Aviv ist im Gegensatz zum Beispiel zu Berlin natürlich beschränkt durch das Meer einerseits, aber imaginär beschränkt oder eingegrenzt auf der anderen Seite durch diese imaginäre Grenze zwischen dem Raum von Tel Aviv und den benachbarten Städten einerseits und Judäa und Samaria andererseits. Es gibt da sehr viel Raum für neue Städte von Juden und Arabern zugleich. Das wird aber nicht in Anspruch genommen, nicht wahrgenommen aus rein politischen Gründen. Das trägt natürlich sehr viel dazu bei, dass die Preise in Tel Aviv steigen. Und der dritte Punkt, wo ich widersprechen würde, ist, ob es in den 50er und 60er eben wirklich besser war. Wir hatten damals eine sehr stark sozialistisch gerichtete Gesellschaft. Das hat man in den 80ern, vor allem in den 80ern, stark geändert, aber eben nicht den ganzen Weg ist man gegangen. Das heißt, wir haben jetzt noch keine freie Marktwirtschaft, sondern wir sind irgendwo dazwischen stecken geblieben. Und wir haben im Grunde genommen alle Nachteile von beiden Systemen. Es gibt zum Beispiel, was Immobilien angeht, in Israel im Gegensatz zu Deutschland nach wie vor keine freie Marktwirtschaft, was Immobilien angeht. Mhm. Denn 97% des Landes ist im Besitz des Staates.
Gut, und aber ich glaube, das haben Sie, glaube ich, aber auch falsch verstanden. Es war jetzt nicht der Rückblick und zu sagen, da war alles sehr viel besser in der Vergangenheit. Nur, wenn wir über das Thema soziale Gerechtigkeit sprechen und auch sowas wie Solidarität in einem Land, dann ist das zumindest mal thematisiert worden.
Auch von einer großen, genau. Man muss den Ausgangspunkt kennen, um zu sehen, wie sehr das diese Gesellschaft beschäftigt. Das ist ja ein enormer Entwicklungsweg von dieser wirklich stark egalitären Gesellschaft zu einer, die wesentlich wettbewerbsorientierter ist, viel kompetitiver, als sie es noch vor 20 Jahren gewesen wird. Das kann man mit Bedauern sehen. Man kann es mit Freude sehen, aber man muss es als Ausgangspunkt mit einberechnen. Das war eigentlich mein Punkt.
Das habe ich, denke ich, auch doch richtig verstanden. Denn bei dem Protest ging es zum Beispiel zum einen um Immobilien und zum anderen um die Kosten von Milchprodukten. Das mag ganz komisch klingen, aber das war tatsächlich so. Und es gibt auch in puncto Milchprodukte keine freie Marktwirtschaft. Und viele von denen, die protestiert haben, die haben gesagt, wenn schon, dann müssen wir wirklich alles liberalisieren oder zurück in die sozialistische Variante, aber nicht so dazwischen. Und darum würde ich nicht unbedingt behaupten, dass es eben der Protest war, denn es gab da sehr unterschiedliche Strömungen, die sich sehr häufig auch widersprochen haben.
Mhm. Besteht die Gefahr von Parallelwelten, also auch Welten, die dann kaum noch etwas miteinander zu tun haben? Sehen Sie die Gefahr in Israel?
Die Gefahr existiert. Es ist gefährlich, weil erstens, man soll das Gesetz in seinen eigenen Händen nicht nehmen. Zweitens, Israel ist eine Demokratie. Und so wie gesagt, in einer Demokratie entscheidet die Mehrheit. Selbstverständlich entscheidet die Mehrheit auch mit der Akzeptierung und Respektierung der Minderheiten. Aber wenn die israelische Regierung etwas versucht zu erreichen, entweder Übersiedlungen oder andere Dinge, und es gibt Leute, die damit nicht einverstanden sind, dann kann sie überhaupt nicht sagen, ja, wir machen was für uns fähig ist, was wir unterstützen oder sowas. So geht es nicht.
Also Sie heute meinen, man muss sich an Regeln halten? Oder
ja, man muss sich an Regeln halten, und so ist es und so soll das sein. Und wenn es nicht so, dann wird eine gesunde Gesellschaft eine sehr kranke Gesellschaft werden. Wenn eine Siedlung eine illegale Siedlung ist, dann soll man das zerstören oder evakuieren oder was.
Was auch immer,
ja. Wie gesagt, es gibt die Regeln, es gibt die Gesetze. Entweder spielen wir alle oder spielen wir nicht. Das ist ein Phänomen. Ich kann nur für mich selbst sprechen, aber mich macht es viele, viele Sorgen.
Na, ich freue mich natürlich, dass Sie das sagen, dass es tatsächlich ein Gesetz geben muss, an das sich alle halten. Denn wenn wir nochmal nach dem Zusammenhalt in der israelischen Gesellschaft fragen, und das ist ja eine enorm wichtige Frage, dann gibt es schon drei Gruppierungen mindestens, von denen ich die Furcht habe, dass sie sich im Grunde genommen aus der gesellschaftlichen Debatte, die immer stattfindet, ausgeschaltet haben. Und das sind im Grunde genommen ein radikaler Kern ideologisch getriebener Siedler, bei denen ich mir überhaupt nicht mehr sicher bin und schon seit Jahren überhaupt nicht mehr sicher bin, ob sie tatsächlich bereit sind, sich an einen Mehrheitsbeschluss, einen politischen Mehrheitsbeschluss einer israelischen Regierung zu halten oder ob sie nicht umgekehrt versuchen werden, den zu unterminieren oder auch gewaltsam darauf zu reagieren. Also dieser harte Kern ideologischer Siedler, zu dem selbstverständlich auch die Hügeljugend gehört, die selbstverständlich das Recht in die eigenen Hände nimmt und selbstverständlich in palästinensische Dörfer eindringt und dort Besitz zerstört. Mhm. Phänomene, bei denen ich schon finde, dass, sagen wir mal, das israelische Law Enforcement doch etwas konsequenter sein könnte, um mal das Minimum zu sagen. Die zweite Gruppierung ist tatsächlich bis zu gewissen Teilen die Ultraorthodoxie, die sich aus der gesellschaftlichen Debatte ausgeschlossen hat. Und der dritte, und das geht ein bisschen in die Richtung, weil Sie sagten, ja, der Zusammenhalt ist groß, weil es ist die jüdische Geschichte. Aber wir haben 20 bis bald 25% einer arabischen Minderheit dort, die die jüdische Geschichte nicht teilt und so etwas teilen muss, wie am Ende eine Art von, ich weiß nicht, ob ich es Israelines nennen kann, aber ein Vertrauen haben müsste à la longue in einen Staat, in dem sie gut leben können. Noch ist es so, dass tatsächlich der größte Teil der palästinensischen Israelis sagt, na, im Zweifelsfall möchten sie lieber in Israel leben als woanders, weil der Staat besser funktioniert als jeder Staat in der Nachbarschaft. Und da muss man auch Angst haben, dass sich diese Minderheit, die ja wirklich nicht geringfügig ist, bis zum gewissen Teil aus der gesellschaftlichen Debatte rausschaltet. Das tut sie noch nicht. Ich bin da noch gar nicht so pessimistisch eingestellt. Sie sind im politischen Leben vertreten, über Parteien etc.
Aber die Gefahr besteht.
Aber die Gefahr besteht. Rausziehen. Und das sind die Gruppierungen, bei denen ich glaube, da entstehen Fliehkräfte, die in der Tat sehr gefährlich sein könnten.
Herr Sapir, erfüllt Sie das manchmal mit Sorge, die Entwicklung, die wir gerade besprochen haben?
Ja, sehr. Ich möchte noch zu diesem Thema sagen, was wir hier zu Recht besprochen haben, Gesetz und Mehrheit. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, was darf eigentlich eine Mehrheit entscheiden? Natürlich braucht eine Gesellschaft so etwas wie eine gemeinsame Orientierung, sonst funktioniert die Gesellschaft nicht. Aber sollte die Mehrheit in Israel morgen entscheiden, dass alle mindestens einmal die Woche in die Synagoge müssten. Wäre das in Ordnung, wenn so ein Gesetz verabschiedet werden sollte, nur weil die Mehrheit das unterstützen würde? Ich denke nicht. Das heißt, die Tatsache allein, dass eine Mehrheit sich findet für etwas, rechtfertigt noch nicht ein Gesetz. Die Moral muss immer noch mal drüber stehen.
Das Problem ist was ein bisschen anders. Wenn wir alle einverstanden sind, dass ein Staat oder es ein Parlament gibt oder Gerichtshöfe und die über die Gesetze entscheiden und wir das akzeptieren, das ist es eine Sache. Aber wenn diejenigen gibt, die behaupten, dass es was über als menschliche Gesetze oder Gericht gibt, und das sind nicht nur die Juden, es gibt auch viele Araber, die so glauben, dann ist es schon was anderes, wenn die beiden Gesetzen nicht auf derselben Ebene stehen. Das Problem, wie ich es verstehe, ist die Tatsache, dass diejenigen Leute gibt, die sagen, muss nicht nur rechtsradikale Siedler sein. Nee, es gibt bei uns alles. Es gibt auch diejenigen, die auf der linken Seite die politische Karte stehen und die sagen auch, ja, wir respektieren diese Gesetze, diese Regierungsentscheidung, als ob diese Regierung war eine diktatorische Regierung. Und das, meiner Meinung nach, war, ist und wird immer die großartige Gefahr einer richtigen Demokratie sein, entweder im Nahen Osten oder in Europa.
Dann unterbrechen wir jetzt an diesem Punkt nochmal für die aktuellen Meldungen und sprechen dann im letzten Teil über das deutsch-israelische Verhältnis. Das deutsch-israelische Verhältnis war immer ein besonderes und wird es auch bleiben. Daran besteht kein Zweifel. Wir teilen eine gemeinsame Geschichte. Doch auch Beziehungen dürfen, müssen oder sollten sich vielleicht sogar verändern. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Anlässlich der Reise des Bundespräsidenten im Mai nach Israel wurde eine Umfrage veröffentlicht. Der Tenor, das Ansehen des Landes ist bei den Deutschen gesunken. 2/3 der Befragten halten den Staat für aggressiv. Ebenso viele sehen keine besondere Verpflichtung Deutschlands gegenüber Israel. Nur 36% nennen das Land sympathisch. Diese Erhebung kommt nun just zu einer Zeit, da das Image Deutschlands, besonders aber das Image Berlins im Heiligen Land besonders positiv ist. Wir haben schon etwas darüber gesprochen. Schätzungsweise 15.000 junge Israelis leben in der Hauptstadt. Sicherlich nur ein Beweis dafür. Deutschland ist außerdem größter europäischer Handelspartner Israels und die Deutschen gelten neben den Amerikanern als die besten Freunde des Landes. Ist die Frage, sind es die Deutschen? Oder sind es die deutschen Regierungen? Wie steht es um die deutsch-israelische Freundschaft? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Heute zu Gast Yaakov Hadass, Handelsmann der Botschafter Israels in Deutschland, Sirke Tempel, Chefredakteurin der Zeitschrift Internationale Politik und Yoav Sapir, Journalist und Mitbegründer von Habayit, einer Gruppe junger Israelis in Berlin. Herr Botschafter, eine Freundschaft, eine Beziehung ist ja nichts Statisches. Das heißt, die entwickelt sich auch. Haben Sie dennoch die Ergebnisse dieser Umfrage, die ich gerade in Auszügen zitiert habe, haben Sie diese Ergebnisse überrascht?
Nicht ganz, leider. Es hängt davon ab, erstens, wie das Bild oder das Image eines Landes ist. Und wie gesagt, schon vorher in Ihrem Programm hat Israel ein Imageproblem in der Welt, aber auch in Deutschland. wir nehmen es, diese Ergebnisse ernst. Und wir versuchen deswegen, mehrere gesellschaftliche Schichten zu erreichen, um die wirkliche und die wahrheitliche Israel zu zeigen.
Also das heißt, viele Leute mit einbinden. Sirke Tempel, dazu passt vielleicht ein bisschen das Zitat des ehemaligen israelischen Botschafters in Deutschland. Shimon Stein hat mal davon geredet, dass er der Meinung war, eigentlich war die deutsch-israelische Freundschaft immer mehr oder weniger nur ein Elitenprojekt. Das heißt, diese Freundschaft wurde gepflegt auf politischer Ebene, auch bei Medienvertretern vielleicht, aber ist nicht bei, ich sage jetzt mal, den Menschen angekommen. Würden Sie diese Auffassung teilen?
Bedingt, denn ich bin mir mittlerweile über die Eliten nicht mehr so ganz sicher.
Das ist auch
ich glaube, es ist ein politisches Projekt. Für die meisten Regierungen war das schon wichtig, diese Beziehungen zu pflegen, und ich glaube, da funktioniert auch viel. Wo es auch richtig gut funktioniert, ist im Wissenschaftsbereich. Da ist ein Netzwerk von Austausch entstanden, das wirklich ganz formidabel und sehr, sehr tragfähig ist, worüber übrigens auch ganz wenig berichtet wird. Dabei finden da fantastische Sachen statt. Und da kann man auch mal sagen, da profitiert fast die deutsche Wissenschaft mehr von Israel als umgekehrt. Es ist nicht wirklich ein Elitenprojekt, denn wenn wir zu den Eliten die sogenannten Chattering Classes oder das Kommentariat zählen, dann bin ich mir wirklich nicht mehr ganz sicher, ob da in irgendeiner Weise mit... Ich finde nicht, dass es immer freundschaftlich geschehen muss, aber es darf ein bisschen, Kommentierung darf gerne auch mal gerade im Fall Israels mit einer gewissen Empathie geschehen, bei der ich nur voraussetzen würde, dass man sich die Mühe macht, die Komplexitäten und auch die Schwierigkeiten dieses Landes ein bisschen besser zu verstehen, als man es oftmals tut, und unter Umständen sich mal mit einer Meinung noch zurückzuhalten, bevor man sich nicht wirklich richtig reingekniet hat. Wenn man eine richtig starke Meinung haben will, dann ist es immer toll, wenn man Israel-Korrespondent wird. Ich habe auch nie die Debatte verstanden, warum Israel-Kritik hier tabu sein soll. Ich mache Zeitungen auf von hier bis da und sehe Israel-Kritik, wie ich sie eigentlich in keinem anderen Land oder zu keinem anderen Land finde. Also wenn ich sowas mal vergleichen würde, gibt es sowas wie Russland-Kritik? Gibt es China-Kritik? Ich glaube nicht. Also diese Lust, ein bestimmtes Land einfach zu kritisieren, weil es man machen darf. Da wird auch immer ganz schnell gesagt, es handele sich um Antisemitismus. Nun überschreitet die Kritik, wenn sie wirklich sehr unnah am Faktischen ist, nehmen wir mal das Grass-Gedicht, dann tatsächlich mal die Grenze des intellektuell Zulässigen. Ich will da nicht von der Moral sprechen, aber das finde ich einfach intellektuell nicht mehr wahnsinnig integer. Da kann man sich Gedanken drüber machen, ob da nicht manchmal so eine gewisse Vorurteilsstruktur auftaucht, um es mal so zu sagen. Ich glaube, die deutsch-israelischen Beziehungen sind kein Projekt mehr, das von weiten Teilen getragen wird. Und das liegt ein bisschen daran, dass wir es eigentlich, wir haben es immer auf die Verbindungen der Vergangenheit bezogen, und das ist auch richtig so. Aber wir sind nicht nur in der vierten Generation, mindestens nach dem Holocaust. Wir haben Generationen, die Israel nie anders als Konfliktland kennengelernt haben, die Israel eigentlich nie anders als Besatzerland kennengelernt haben. Da mag man sich lange drüber Gedanken machen, ob das nicht auch durch die Medienberichterstattung kommt. Das ist bestimmt ein Teil davon. Und da muss man sich wirklich richtig Gedanken machen, wie man das mit neuem Leben erfüllen will, was man an Israel vielleicht auch gut studieren kann. Es ist in vielerlei Hinsicht einfach auch ein interessantes Land. Ich nenne das immer das Avantgarde-Land. Israel ist ein Land, das eine Minderheit mit einbeziehen muss, darüber haben wir gerade gesprochen, die sozusagen das Gründungsnarrativ gar nicht teilt. Wie stellt man dann sowas an? Israel ist ein Land, in dem in Teilen übrigens die Scharia gilt. Man kann sich mal angucken, was davon funktioniert und was eben auch nicht funktioniert, weil für die arabisch-muslimische Minderheit werden zivilrechtliche Angelegenheiten nach Religionsgesetz in Teilen gerichtet und nicht nach anderen. Das meine ich mit einem neuen Fundament, das selbstverständlich eine gewisse Erwartungshaltung mit einbezieht. Die Israelis haben eine sehr genaue Vorstellung davon, was Verantwortung gegenüber Israel heißt, nämlich ein gewisses Wollen auch im Verstehen der Situation, in der er sich befindet, und sich wenigstens nicht auf die Seite der Feinde zu schlagen. Die Deutschen haben da eine wesentlich konfusere Haltung.
Das drückt auch eine große Unsicherheit zum Absolut. Teil auf deutscher Seite aus. Aber Herr Sapir, Sie haben ja einen Ansatz zumindest, und lassen Sie uns noch ein bisschen über Habeit reden. Das ist vor allem ein kultureller Zusammenschluss auch. Also das heißt, Sie wollen auch Kunst und Kultur, auch eine bestimmte Lebensart Israels hier in Berlin publik machen. Das heißt, was machen Sie da zum Beispiel? Also wer ist bei Habeit dabei? Was ist auch Ihr Ansatz? Gibt es interessante Diskussionen, eben auch ein Austausch, der ja so wichtig ist, um auch mehr voneinander zu wissen, mehr voneinander zu lernen?
Ja, der Austausch ist intendiert, aber nicht von uns selber betrieben, weil wir der Meinung sind, dass der Austausch an sich zum Thema Politik und so weiter und Konflikt etc. das findet eh schon statt. Was wir machen wollen, ist, die Bühne zu schaffen für einen anderen Austausch über Themen wie Theater, Literatur, überhaupt Kultur, bis hin zu Lyrik. Übrigens an diesem Sonntag, gleich nach der Sendung, etwas später um 20 Uhr, findet eine Veranstaltung von uns statt, hier im Wedding, eben mit israelischer Poesie und auch mit deutscher Poesie übersetzt. Und da wollen wir eben aktiv sein, um eben diese anderen Perspektiven zu ermöglichen auf das jüdische Land und auf die Gesellschaft, die es da gibt und die eben in den hiesigen Medien nicht so dargestellt wird, wie es vielleicht sein sollte.
Es waren ja erstmal viele junge Israelis hier, die sich dann mehr oder weniger zufällig zusammengeschlossen haben oder auch eine Idee hatten, zu sagen, genau aus dem Grund, den wir jetzt in der letzten Stunde ein bisschen diskutiert haben, das heißt relativ wenig Kenntnis in der deutschen Gesellschaft über das, was Israel eben auch bedeutet, neben Konflikt, neben Palästinenser, neben Siedlung, neben Krisen, ich weiß nicht was alles. Genau das ist unser Ansatz, zu sagen, ja, das möchten wir eigentlich gerne vermitteln.
Ja, also die Gründerin ist Frau Nirit Biala, die ebenfalls seit 2006 hier in Berlin lebt, und sie hat dieses Defizit eben gespürt, dass diese Themen nicht vorhanden sind hier, dass andere Nationen, andere Länder eben ihre Kulturinstitute haben, aber wir eben nicht. Und darum wollten wir eben in diesen Bereichen arbeiten, und wir haben schon Veranstaltungen gemacht mit israelischen Theaterstücken, mit israelischen Autoren, mit israelischen Sängern und so weiter, um eben diesen Diskurs zu erweitern.
Herr Botschafter, Kunst und Kultur, ein Mittel mehr über das Land zu transportieren, sicherlich nicht der einzige Weg, aber Nein. Doch einer, den Sie auch für wichtig und unterstützenswert halten?
Ja, ist so wie gesagt, ist nicht der einzige Weg, das zu übermitteln, aber selbstverständlich ist es ein sehr wichtiger Weg, und besonders in einer Gesellschaft wie in Deutschland, die Kultur so viel schätzt. Dazu kommt diese Kooperation in Forschung, wissenschaftliche Forschung. Und dadurch gibt den Leuten diese Möglichkeit, die Israelis und die Deutschen kennenzulernen. Und wenn die Menschen nicht nur aus Israel sind oder nicht nur aus Deutschland sind, sondern aus Israel und Deutschland zusammenarbeiten, ist meiner Meinung nach das der beste Weg, Freundschaft nicht nur zu behalten, aber auch zu vertiefen und auch das Image zu ändern. Schauen Sie, heutzutage in unserer modernen Welt, wir sind immer beschäftigt, viel zu tun, und deswegen müssen wir sehr oberflächlich sein. Und seit wir alle sehr klug sind, haben wir diese Gewohnheit, alles zu beurteilen. Wir wissen, wir brauchen diese Bücher mehr nicht und wir brauchen diese Experten und Journalisten und Politiker mehr nicht. Wir wissen schon das alles. Und bitte, don't confuse me with the facts.
Das dürfen Sie nicht in diesem Haus sagen, dass man die Experten nicht mehr braucht.
Wir sind bei der DGAP. Der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Ja, ich weiß, aber ich versuche das Durchschnitt.
Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, was wir jetzt in dieser Faststunde diskutiert haben. Es läuft ja immer wieder darauf hinaus, dass auf der einen Seite Information, Wissen, aber vor allem auch das sich kennenlernen, überhaupt in einen Austausch treten, jenseits nur der veröffentlichten Meinung, jenseits auch nur der offiziellen Ebenen, sage ich mal, dass eigentlich alle hier auf dem Podium der Meinung sind, dass das auch so ein Schlüssel zum Erfolg ist. Wir haben auch festgestellt, dass über Alltag, über die kleinen und großen Sorgen, wir haben auch viel über große Sorgen gesprochen, aber auch die kleinen Sorgen, hier wenig transportiert werden, wir wenig erfahren. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen die letzten Minuten nutzen, um nach vorne zu schauen, fange ich vielleicht mal an mit Ihnen, Herr Sapir. Sie sagen, da sehe ich die größten Chancen, auch in einem Austausch, auch in dem Sinne, wie wir gerade diskutiert haben, in einem Verhältnis, in einer Freundschaft, die dann eben nicht nur von ein paar wenigen, weil sie es politisch müssen, verfolgt wird, sondern wo es zu einer, würde fast sagen, Herzensangelegenheit wird. Sehen Sie da eine Chance? Worin sehen Sie die Chance?
Ich sehe da eine Chance, insofern wir die Jugend irgendwie gewinnen können. Aber ich muss sagen, ganz für mich, rein subjektiv aus meiner Perspektive, bin ich eigentlich ziemlich pessimistisch. Wir haben vorhin besprochen, dass die Mehrheit in Deutschland anscheinend nicht mehr so israelfreundlich zu sein scheint wie vielleicht früher. Das könnte man vielleicht auch noch bezweifeln. Ich glaube, jetzt kommt allmählich die Stunde der Ethik. Ich denke dabei zum Beispiel an Rolf Hochhuth, den Schriftsteller, der eben vor kurzem die Berliner Akademie der Künste verlassen hat, weil er da ganz zu Recht anlässlich der Günter-Grass-Affäre Antisemitismus festgestellt hat. Und ich glaube, die deutschen Institutionen nähern sich eben jetzt diesem Punkt an, wo die Leute sich die Frage stellen müssten, machen wir da noch weiter oder gehen wir jetzt andere Wege? Und das meine ich eben mit dieser Stunde der Ethik. Ich glaube, es wird jetzt schwierig sein, die Zeiten, die auf uns kommen, für diejenigen, die eben im deutsch-israelischen Dialog tätig sind. Aber wir müssen da hindurch, um da auch wieder rauszukommen und eine neue Basis zu finden. Also ich glaube, daran führt im Moment kein Weg vorbei.
Frau Tempel?
Ich will mal versuchen, das vielleicht noch mal ein bisschen einzuordnen. Natürlich konzentrieren wir uns auf Israel, aber wir definieren auch unser Verhältnis zu den USA neu. Wir definieren auch unsere Gründungsgeschichte in Europa neu. Das sind drei Gebiete, in denen wir uns eigentlich überlegen, was ist die Grundlage, auf der wir stehen. Die alten Gewissheiten gelten so nicht mehr und neue Gewissheiten haben wir eigentlich noch nicht. Und bei Israel, ich würde das gar nicht so sehr hochhängen. Ich glaube auch, dass es immer wieder phasenweise ganz große Weltschläge gibt. Das wird in der nächsten Zeit passieren, eben auch ausgelöst durch die Iran-Frage und nach wie vor die Frage, ob Israel tatsächlich vielleicht einen Militärschlag unternehmen will oder nicht. Das wird fürchterliche Diskussionen auslösen. Hier sollte das geschehen. Es wird andere Dinge geben, die diese Diskussionen auslösen. Aber ich würde gar nicht so groß anfangen von der Stunde der Ethik. Das mag vielleicht auch sein. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass man mehr hinguckt. Es ist eine Binse, das zu sagen, aber es ist eine wirklich unglaublich komplexe Situation, in der Israel sich befindet, die, wenn man sie studiert, über Jahre hinweg, und mich nervt es ja komischerweise immer noch nicht, in der man sehr viel Positives finden kann, sehr viel Lehrreiches, aber auch sehr viele Dinge, bei denen man lernen kann, wie man es nicht macht. Und beides lohnt sich hinzugucken. Und das würde ich mir für Israel wünschen, für andere Sachen auch, aber ich weiß auch, dass wir in einer anderen Situation sind, denn es gibt einfach mehr Auswahl, anders als vor 20 Jahren. Es gibt mehr Länder, in die man fährt. Es stehen ganz andere, sehr exotische Dinge offen, die uns sehr interessieren, von China über Indien bis hinzu. Wir haben sehr viel mehr Optionen für Jugendliche, für Länder, für die sie sich interessieren können, weil sie auch hinfahren können. Bei Israel würde ich mir schon wünschen, weil eben die Vergangenheit mitschwingt, weil es immer eine Art von Selbstauseinandersetzung auch bedeutet, gerade in Deutschland, dass man aus dieser Nabelschau, die eigentlich immer nur ein Monolog mit sich selbst ist, mal endlich raustritt in einen echten Dialog, was bei Israel ganz besonders spannend ist, weil wenn ich eines Positive immer wieder nur betonen kann, dann ist es, dass man dort auch Menschen zum Dialog findet, und zwar zu einem sehr spannenden Dialog.
Herr Botschafter, was haben Sie sich vorgenommen? Sie sind ja, wie gesagt, erst 3 Monate hier. Es liegt noch eine lange Zeit hoffentlich vor Ihnen. Was sind Ihre Wünsche? Was sind vielleicht auch Ihre Dinge, die Sie für die deutsch-israelische Freundschaft, für ein besseres Verständnis mit auf den Weg bringen möchten?
So wie Sie sagen, ich bin hier nur seit 3,5 Monaten und hoffentlich noch eine lange Zeit hier bleiben. Aber deswegen muss ich noch viel lernen über Deutschland. Aber meiner kurzen Erfahrung nach ist die deutsch-israelische Beziehungen einzigartig. Ich weiß nicht, ob es einen Vergleich zu dieser Art und Weise von Beziehungen in dieser Welt noch gibt. Und diese Beziehungen sind meiner Meinung nach von 2 Komponenten aufgebaut. Erstens ist es die Vergangenheit. Vergangenheit ist und wird immer bleiben, entweder wie das Magen oder nicht. Vor 20, 30, vielleicht 40 Jahren war die Vergangenheit die einzige Basis für unsere besonderen Beziehungen. Heutzutage ist es nicht mehr so. Es ist nicht mehr so, weil je mehr Zeit läuft seit 1945, desto weniger Leute, die das erlebt haben, noch im Leben sind. Wie Dr. Tempel schon gesagt hat, es ist schon vielleicht die 4. Generation seit dem Zweiten Weltkrieg und des Holocaust. Und deswegen dazu kommt ein zweiter Komponent, und das ist die normale Beziehungen zwischen Israel und Deutschland, die auf unsere gemeinsamen Werte basiert und diese ganze Menge von Bereichen von Aktivität, die schon hier
wir schon haben.
Ja. Und solange diese Mischung zwischen diese 2 Komponenten existiert, dann werden meiner Meinung nach die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel noch immer einzigartig sein. Das heißt, die Vergangenheit ist dort und wird immer dort bleiben, entweder wir das wollen oder nicht. Aber jetzt hängt es davon ab, wie viel können wir diese anderen Aspekte, Komponente der Beziehungen entwickeln. Ich glaube, wir können es noch schaffen, weil diese gemeinsamen Interesse, die gemeinsamen Werte und so weiter, wie man das erreichen soll, das ist eine sehr schwere Frage. Ich bin nicht sicher, ob ich die absolute Antwort habe. Aber meiner Meinung nach wird es viel Investition brauchen. Und zwar nicht nur hier in Berlin mit dem Intellektuellen zu sprechen, mit dem politischen Elite, sondern auch in ganz Deutschland gehen, um die Leute zu treffen und etwas anders über Israel zeigen zu versuchen.
Sie sind ja auch erst am Anfang Ihrer Zeit. Ich lade Sie dann wieder ein, wenn Sie ein paar Jahre hier gewesen sind. Ich bedanke mich jedenfalls sehr herzlich für die Diskussion heute bei Jakob Fadas Handelsmann, Botschafter Israels in Deutschland, Silke Tempel, Chefredakteurin der Zeitschrift Internationale Politik und Yoav Sapir, Journalist und Mitbegründer von Habayit. Bedanke mich für Ihr Interesse, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal oder Shalom.